Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Die Schweizer Garde. Seit Jahrhunderten die Bodyguards der Päpste. Und bei Besuchern des Vatikans immer ein beliebtes Fotomotiv. Mit ihren altertümlich anmutenden Uniformen vermitteln sie eine zentrale Botschaft. Wir sind seit einem halben Jahrtausend hier, um die Päpste zu schützen. Das hatte teils weitreichende Folgen. Manche Gardisten verloren durch Papstentscheidungen ihr Leben.
Spielball der Päpste. Zur Geschichte der Schweizer Garde. Eine Sendung von Jan Tolzmann.
Die Anfänge der Schweizer Garde liegen im Spätmittelalter und hängen zusammen mit einer Kälteperiode, der kleinen Eiszeit. Viele Einwohner der Urkantone Uri, Unterwalden und Schwyz lebten damals von der Landwirtschaft. Doch das kalte Klima erschwert diese zunehmend. Ernten bleiben aus und die Menschen leiden Hunger. In der kargen Innerschweiz entsteht in dieser Zeit ihr für viele Jahrhunderte größter Exportschlager: Schweizer Söldner. Junge, perspektivlose Männer aus Bauernfamilien, die von Reichtum, Abenteuern und einem besseren Leben träumen. Sie dienen auf den Schlachtfeldern europäischer Herrscher oder als Leibgarde an deren Höfen. Sie gelten als kampferprobt, loyal und unbestechlich. Der emeritierte Geschichtsprofessor Volker Reinhardt:
Die vornehmen, sich immer aristokratischer gebenden Familien der Innerschweiz haben davon sehr stark profitiert. Denn diese Kompanien gehörten gewissermaßen der Familie, wurden auch von dieser Familie organisiert, die man dann gewissermaßen per Leasing an den französischen König oder auch an andere Könige zur Verfügung stellte.
Zu diesen Familien gehören die Redings, Erlachs, Diesbachs, Fehrs, Pfeifers und Hertensteins. Schon bald ist ihr Reichtum so enorm, dass der Geldverleih eine zusätzliche Einkommensquelle wird. Die Reisläufer, wie die Schweizer Söldner genannt werden, weil sie ohne Pferd unterwegs sind, haben das Nachsehen. Die wenigen, die eines Tages in ihre Heimat zurückkehren, sind meist verkrüppelt, verarmt und...
Wir wissen gerade in der Schweiz, dass auch die Überlebenden, die tatsächlich nach ihrem Solddienst von den Schlachtfeldern zurückkamen, am Galgen geendet sind, weil sie einfach die Gesetze nicht mehr respektiert haben. Also es hat sehr wenige erfolgreiche Söldnerkarrieren gegeben. Das große Geld, wie gesagt, haben die Unternehmer gemacht.
Ortswechsel. Im Vatikan. Knapp 800 Kilometer entfernt von der Innerschweiz zu Beginn der Renaissance. Eine Zeit, in der sich die Politik der Päpste auf Macht und Wohlstand der eigenen Familie konzentriert. Oft mit Gewalt, Intrigen und Mord. Unerbittlich stehen sich zwei Papstfamilien gegenüber, die Borgias und die Della Rovere's. Am 1. November 1503 wird Giuliano della Rovere zu Papst Julius II. Gewählt und beerbt das Pontifikat seines Todfeindes, Papst Alexander VI. Der neue Papst legt den Grundstein für die Schweizer Garde im Vatikan, denn noch sind die Anhänger des alten Papstes allgegenwärtig.
Dass dieser Papst auf die Idee kommt, sich eine Leibgarde der besonderen Art zu verschaffen, hängt mit dieser Todfeindschaft der beiden Familien zusammen. Also er fühlt sich in seinem eigenen Palast seines Lebens nicht mehr sicher. Deswegen überlegt er, wie er vor Anschlägen geschützt sein kann. Und deswegen kommt er auf die Idee, ich mach's wieder König von Frankreich, ich hole mir Schweizer als Leibgardisten.
Der Papst fordert deshalb zu seinem Schutz 300 Schweizer Gardisten. Doch die Schweiz billigt ihm lediglich die Hälfte zu. Und so treffen Ende Januar 1506 unter Kommandant Caspar von Silenen 150 Schweizer Gardisten in Rom ein. Sie gelten damals als die besten Söldner Europas und als neutral, erklärt Volker Reinhardt, Autor des Buches Pontifex, die Geschichte der Päpste.
Man ging davon aus, sie verstehen die Sprache nicht, die haben keine Links, keine Networks zu den römischen Feinden des Papstes, sie sind also Fremde. Und als Fremde sind sie ganz auf die Gunst ihres Auftraggebers angewiesen und lassen sich nicht bestechen von anderen Mächtigen, die sie gegen den Papst gewissermaßen einsetzen möchten. Also das war so das Wunschbild der Auftraggeber.
Bis in die 1970er Jahre war das ein Grund, warum italienischsprachige Schweizer aus dem Tessin nicht der Garde beitreten durften.
im Vatikan der Gegenwart. Noch heute hält die Garde das Andenken der Familie della Rovere in Ehren. Ihr Familienwappen, die Eiche, ziert die Helme der Gardisten. Eine Hommage auch an ihren Gründungspapst Julius II. In der Kaserne des Vatikans trainiert ein Gardist den Nahkampf. In einer Ecke des Raumes hängt ein Boxsack. Heute wie damals sind die Gardisten hochprofessionelle Personenschützer. Neben Hellebarde, Zweihänder und Degen beherrschen sie modernste Waffen wie Sturmgewehr und MP5-Maschinengewehre. Der Gardist David Davolio ist ihr Pressesprecher und gibt Einblicke, wie das Training abläuft. In Rom und in der Schweiz.
Und dort haben wir dann eine Ausbildung mit der tessinischen Kantonspolizei. Und dort wird dann eher dann das ganze Technische dann besprochen. Das heißt, Leute festnehmen, Selbstverteidigung, Pistolen schießen, Pfefferspray-Einsatz.
Mittlerweile sind auch Taser im Einsatz, also Elektroschockpistolen. Mehr verrät Davolio nicht. Diskretion gehört zum Ehrenkodex der Gardisten. Das geht sogar so weit, dass sie, wenn sie in Rom privat unterwegs sind, niemandem über ihren wahren Beruf erzählen.
Es ist zum Teil auch schlauer, wenn man nicht gerade darauf aufmerksam macht, dass man Gardist ist, sondern vielleicht lieber sagt, man ist Student. Weil man möchte nicht, dass die Garde durch die Taten von Einzelnen dann vielleicht im schlechten Licht stehen könnte.
Eine verschworene Gemeinschaft, die sich für Außenstehende nur bedingt öffnet. Jedes Jahr am 6. Mai werden neue Rekruten auf dem Damasushof des Apostolischen Palastes Teil dieser Gemeinschaft. Für sie der wohl wichtigste Tag ihrer Dienstzeit. Sie schwören, wenn nötig, für den Papst ihr Leben zu geben. Dazu versammelt sich das gesamte Gardekorps in Paradeformation. Sie tragen ihre Gala-Uniformen mit den traditionellen Farben Rot, Gelb, Blau sowie Harnisch und Helm. Seit Jahrhunderten ein und dasselbe Ritual. Zuerst verliest der Kaplan die Vereidigungsformel.
Ich schwöre, treu, redlich und ehrenhaft zu dienen, dem regierenden Papst und seinen rechtmäßigen Nachfolgern und mich mit ganzer Kraft für sie einzusetzen. Bereit, wenn es erheischt sein sollte, für ihren Schutz selbst mein Leben hinzugeben. Ich übernehme dieselben Verpflichtungen gegenüber dem Kollegium der Kardinäle während der Sedisvakanz des Apostolischen Stuhles. Ich verspreche überdies dem Herrn Kommandanten und meinen übrigen Vorgesetzten Achtung, Treue und Gehorsam. Ich schwöre es, so wahr mir Gott und unsere heiligen Patrone helfen.
Im Anschluss werden die neuen Rekruten einzeln aufgerufen, spreizen drei Finger der rechten Hand zum Schwur und umgreifen mit ihrer linken Hand die Gardefahne. Sie zeigt sowohl das Wappen des amtierenden Papstes als auch das Wappen des Gründungspapstes und die Gardefarben. Dazu das Wappen des aktuellen Kommandeurs der Schweizer Garde, Oberst Christoph Graf. Ein Eid fürs Leben. Es gilt, einmal Gardist, immer Gardist. Dass die Vereidigung auf den 6. Mai fällt, ist dabei kein Zufall. Das Datum hat seinen Ursprung am Beginn der frühen Neuzeit. Mit Ereignissen, die die Schweizer Garde bis heute prägen.
Seit 1523 ist Papst Clemens VII. Aus der Familie der Medici Oberhaupt der katholischen Kirche. Zur selben Zeit streiten sich zwei mächtige Herrscher um Oberitalien. Karl V., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation und zugleich König von Spanien, und Franz I., König von Frankreich. Papst Clemens versucht, diesen Streit zugunsten seiner Familie auszunutzen und versagt dabei kläglich.
Dieser Papst betreibt eine absolute Selbstzerstörungspolitik. Er fühlt sich berufen, als Global Player mit den Weltmächten Spanien und Frankreich auf Augenhöhe zu agieren. Das geht katastrophal schief. Er bricht alle Verträge. Er versucht, Frankreich gegen den Kaiser auszuspielen, den Kaiser gegen Frankreich, bis es schließlich zu mir klarkommt.
Im Frühjahr 1527 kommt es zu einem Söldneraufstand. Die gut 22.000 Mann unterstehen eigentlich dem Kaiser. doch erhalten von ihm keinen Sold mehr. Doch sie machen den Papst für ihre Lage verantwortlich. Und so ziehen die Söldner gegen Rom, das damals noch vollständig zum Kirchenstaat gehört.
Diese Armee bewegt sich allmählich über Oberitalien nach Süden. Und Söldnerarmeen ohne Sold sind lebensgefährlich für die Dorfbevölkerung der Gegend, durch die diese Armee zieht. Denn die Söldner wollen nicht verhungern, sie plündern also Dörfer.
Auf ihrem Weg nach Rom hinterlassen sie eine grausame Blutspur. Kaiser Karl V. fordert vom Papst Geld, damit er seine Armee bezahlen und die Söldner abziehen kann. Aber der Papst lehnt ab.
Clemens VII., der wie gesagt eine Politik des Irrsinns betreibt, anders kann man das nicht nennen, glaubt wahnhafterweise, dass es ein Kinderspiel ist, Rom zu verteidigen, und zahlt diese Summen nicht.
Deshalb erreicht die Armee ungehindert ihr Ziel und beginnt am 6. Mai 1527 mit der Plünderung Roms. Das Resultat ist eine mehrmonatige Tyrannei deutscher Landsknechte. Ihnen fallen insgesamt 4000 Einwohner Roms zum Opfer. Es folgen Krankheit, Hunger und Elend.
Noch bis wenige Tage vor dem Sturm auf Rom hätte man die Katastrophe abwenden können, wenn man 100.000 Golddukaten ausgespuckt hätte, wären die Söldner wieder nach Hause gegangen. Aber da sie kein Geld haben und nichts zu essen haben, bleibt ihnen nur die Wahl, wir verhungern oder wir erobern Rom. Und der Papst hat keine Ahnung davon, wie die Stadt wirklich verteidigt werden kann.
Kurz vor der Plünderung Roms trifft der Papst noch eine weitere Fehlentscheidung. Als Sparmaßnahme entlässt er große Teile seiner Verteidigungstruppen. Rom ist der feindlichen Armee dadurch fast schutzlos ausgeliefert. Die Folge? Die meisten seiner Schweizer Leibgardisten kommen ums Leben. Die überlebenden 42 Gardisten retten den Papst über einen Geheimgang in die Engelsburg. Der Papst ist ein Gefangener in seiner eigenen Festung.
Zur Erinnerung an diesen schwarzen Tag werden die neuen Schweizer Gardisten immer am 6. Mai vereidigt.
Zurück im Vatikan der Gegenwart, auf dem Ehrenhof der Kaserne der Schweizer Garde. Die Fahnen der Schweizer Kantone wehen im Wind. Der Hof erinnert an die Gardisten, die am 6. Mai 1527 ihr Leben ließen. Für den Gardisten David Davolio ist es ein besonderer Platz. Ehrfürchtig zeigt der junge Mann auf eine Mauer am anderen Ende des Platzes. Hinter ihr befindet sich der ehemalige Geheimgang, der legendäre Fluchtweg von Papst Clemens VII. Und seinen Gardisten zur Engelsburg. Teilweise noch heute genutzt.
Zum Beispiel am Ende dieses Ganges befinden sich einige Büros von unserem Kommando, die dann eigentlich Teil des Apostolischen Palastes sind. Und um dort zu gelangen, benutzt man dann eben diesen Geheimgang.
Sichtlich ergriffen, erzählt Davolio, was der Weg durch den Geheimgang noch heute bei ihm auslöst.
Also stolz, dass man denselben Dienst leisten kann wie unsere Ahnen, aber auch eine gewisse Verantwortung auch, ja, die wir übernehmen müssen gegenüber diejenigen, die ihr Leben gegeben haben für den Papst vor uns und dass von uns halt auch das Gleiche erwartet wird.
Dem Papst in Treue zu dienen, ist für die katholischen Schweizer Gardisten damals wie heute etwas ganz Besonderes.
Was ich auch verstanden habe, das Leben geben heißt nicht, dass man im Notfall bereit sein muss zu sterben. Klar, das auch. Aber es ist auch eine gewisse Einstellung auf den Alltag. Das heißt, dass man wirklich versuchen muss, den Dienst bestmöglich zu tun, dass es wirklich mit dem ganzen Leben im Dienst des Heiligen Vaters zu stehen und dabei bereit sein, alles aufzuopfern, was sonst ist.
Der Historiker Volker Reinhardt, der selbst seit Jahrzehnten in der Schweiz lebt, kann gut nachvollziehen, was junge Schweizer Katholiken am Dienst in der Garde fasziniert.
Ich denke, dass man das als Auszeichnung versteht, ja. Die Schweizer Gardisten sind stolz auf ihren Job und sehen das als eine Ehre an, als eine Auszeichnung an. Ja, das glaube ich schon. Man betont diese jahrhundertelange Treue zum Papst. Und wenn man Katholik ist, sieht man den Papst ja als Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und der Papst für den gläubigen Katholiken hat der Papst eine sehr hohe Autorität. Und ihm dienen zu können, ist eine große Ehre.
Noch ehrenvoller ist es, dem Papst als Kommandeur der Schweizer Garde zu dienen. Seit über 500 Jahren standen insgesamt nur 35 Kommandeure an der Spitze der Schweizer Garde. Was auffällt, die meisten dieser Kommandeure stammen bis heute aus dem Kanton Luzern. Ein noch genauerer Blick verrät, knapp ein Drittel aller bisherigen Kommandeure stammt aus der Luzerner Familie Pfeiffer von Altishofen. Ein Resultat alter Netzwerke. Über Jahrhunderte hinweg vermittelte die Familie den Großteil der Gardisten in den Vatikan.
Der Kommandeur der Schweizer Garde, der also den Rang eines Obersten hat, ist mehr als der Chef einer Leibgarde. Er ist ein Ansprechpartner, ein Vermittler nützlicher Kontakte, eine Kontaktadresse in Rom. Bis heute hat der Kommandeur der Garde einen leichten Zugang zum Papst. Und der Zugang zum Mächtigen ist in der Neuzeit sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig sogar. Und da bildet sich ein Maklerumkreis.
So war es für die Kommandeure ein leichtes, gegenüber dem Papst eine Empfehlung für oder gegen jemanden auszusprechen. Lange galt wohl denen, die den Kommandeur kennen. Welchen Einfluss die Kommandeure der Gegenwart auf den Papst haben, ist unbekannt. Bekannt ist, dass die Kommandeure dem direkten Befehl des Papstes unterstehen. Was für die Gardisten tatsächlich bedeuten kann, für den Papst in den Tod zu gehen. Zum zweiten und bislang letzten Mal passierte das Ende des 19. Jahrhunderts.
Das Königreich Italien ist damals gerade neu gegründet worden. Doch Papst Pius IX. Möchte sich dem neuen Königreich nicht anschließen. Es kommt zum Konflikt, der am 20. September 1870 eskaliert. Die italienischen Truppen beginnen mit der Eroberung Roms. Sie sind überlegen, aber statt aufzugeben, setzt der Papst das Leben seiner Gardisten aufs Spiel.
Der damalige Papst Pius IX. Befiehlt militärischen Widerstand und es kommen einige Schweizer Gardisten ums Leben. Militärisch war dieser Widerstand von vornherein völlig aussichtslos. Aber der Papst hätte auch einfach die weiße Fahne von Anfang an schwenken können, die man am Nachmittag dann schwenkt. Aber er hat so gewollt. Der Papst zieht sich in den Vatikan zurück. Rom wird übernommen. Rom wird Hauptstadt des Königreichs Italien.
An diesem Tag sterben 19 Gardisten für den Papst.
Ein Sprung ins Jahr 1981 und damit fast zurück in die Gegenwart. Während einer Generalaudienz am 13. Mai schießt der Attentäter Mehmet Ali Agca auf Papst Johannes Paul II. Und verletzt diesen schwer.
Nach diesem Attentat wurden ja auch Stimmen laut, ob man das Ganze nicht begraben sollte, ob man die Schweizer Garde nicht einstellen sollte. Das Attentat konnte sie nicht verhindern, aber ein Papst nimmt Bäder in der Menge und ein Mächtiger, der auch heute Menschen die Hände schüttelt, ist nie völlig schützbar.
Bis heute halten die Päpste an der Schweizer Garde fest, weil sie ihnen hochprofessionellen Schutz bietet. Volker Reinhardt kennt aber noch einen anderen Grund.
Das Papsttum will zeigen, dass die Gegenwart so wie die Vergangenheit ist. Deswegen legt das Papsttum so großen Wert auf Traditionen. Denn solche Traditionen zeigen, wir sind in der Substanz immer dasselbe Amt geblieben. Und dass man jetzt eine 500 Jahre alte Institution wie die Schweizer Garde beibehält, soll eben zeigen, gewiss, vieles hat sich äußerlich geändert, aber das Papsttum ist im Kern das Alte geblieben.
Es ist daher fraglich, ob sich der Vatikan eines Tages auch für Gardistinnen in den Reihen der Schweizer Garde öffnen wird. Ab 2030 soll es eine neue Kaserne für die Gardisten geben. Theoretisch gäbe es dort auch Platz für Frauen. Doch Gardesprecher David Davolio zeigt sich skeptisch.
Wie viele Frauen würden dann tatsächlich kommen? Frauen, die katholisch, Schweizer sind, Armeedienst geleistet haben, diese gewisse Mindestgröße mindestens teilweise erfüllen, sage ich mal, und dann auch dazu natürlich noch Lust haben, hierher zu kommen, oder? Es ist ein Neubau der Kaserne geplant und mit der neuen Kaserne könnte man auch Frauen aufnehmen. Das stimmt. In der jetzigen Situation wäre das unmöglich.
Schon allein deshalb, weil in der alten Kaserne keine getrennten Schlafräume und Sanitäranlagen für Frauen und Männer existieren. Ob es Gardistinnen in Zukunft einmal gibt, das entscheidet der Papst. Und niemals werden die Gardisten die Entscheidung eines Papstes hinterfragen. Ihre Aufgabe ist es, seine Befehle auszuführen und ihn zu schützen. Und darin sind sie seit über 500 Jahren absolute Profis.
Sie hörten Spielball der Päpste zur Geschichte der Schweizer Garde. Eine Sendung von Jan Tolzmann. Es sprachen Milena Karras, Wolfgang Rüther und Christian Rex. Ton und Technik Sven Speich. Regie Michael Wehrhahn. Redaktion Andreas Mein. Produktion Deutschlandfunk 2024.